dass ein Einsatz nicht nur körperlich, sondern auch emotional sehr herausfordernd sein kann. Genau das ist uns passiert. Was genau da passiert ist, das verrate ich heute in den Einsatzstories von Retterview. Chris ist auch dabei.
Oh ja, ich bin auch dabei, übrigens wieder mit Heuschnupfen. Das verlangt mir auch schon ganz schön viel ab. Aber was Mike uns da erzählen hat, und ich habe auch wirklich einige Einsätze in letzter Zeit gehabt, die mich selbst herausgefordert haben. Welche das sind, lasst euch überraschen. Viel Spaß mit Retterview.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Oh ja, es passiert ganz schön viel zur Zeit. Das Wetter schwingt um, die Patienten scheinbar auch irgendwie. Und auch bei uns hier gerade in unserem Rettungsdienstbereich, also Mike's und meinem, da läuft gerade super viel. Und wir merken auch, dass uns ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen schreiben, dass sich in ihrem Rettungsdienst da was bewegt. Nicht nur mit Einsätzen, sondern auch politisch. Seitdem wir nämlich von einigen Sachen berichten, bezüglich Notfallsanitäter, bezüglich ärztlichen Leitung, bezüglich allem möglichen, was Fortbildung abgeht, schreibt ihr uns wirklich ganz, ganz viele Mails und auch Nachrichten auf Instagram. Über die Webseite kommen auch immer mehr Sachen über das Kontaktformular rein, oder Mike? Also ich bin erstaunt, dass das so einen Impact hat mittlerweile.
Das ist ein Riesen-Impact und vor allem, ich komme nicht mal dahinterher, das alles durchzulesen. Also ich mache es nach und nach immer mal wieder, finde so viele spannende Nachrichten dazwischen. Und genau, rettungsdienstpolitisch, aber auch generell Erfahrungen, Ideen, vor allem auch sehr viel Input für unseren Podcast. Und den könnt ihr uns bitte weitergeben. Gebt uns gerne Ideen rein, was ihr gerne hören möchtet. Wir schauen immer wieder, wie wir das einfach verbinden können, wie wir das einfach mal in eine Folge mit einpacken können. Und von daher, ich freue mich persönlich über jede Nachricht, über jede Mail, über jede Kontaktformular-Mail, die da auf einmal bei mir im Postkasten landet.
Auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass viele Fragen darauf abzielen teilweise, dass es Fragen sind, die einem vom Arbeitgeber nicht beantwortet werden, die auch teilweise wirklich noch im Raum stehen. Hier geht es zum Beispiel um die Frage, wie sieht es denn mit Azubis aus, die minderjährig sind? Eine rechtliche Grundlage im Gesetz. Mike, du als PALS kannst da bestimmt einiges beantworten. Ich weiß nicht, hattest du schon mal Azubi, Azubine, die noch nicht volljährig war?
Ja, hatten wir. Und das ist kompliziert. Um es mal so zu sagen, weil ich fahre in einem Schichtmodell, wo 24 Stunden an der Tagesordnung stehen und das geht natürlich nicht mit Minderjährigen. Die haben eben ihre festen Zeiten, Arbeitsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz und das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Das heißt, die müssen dementsprechend natürlich deutlich häufiger zu uns auf Arbeit kommen, damit die irgendwie auf ihre Stunden kommen, können aber natürlich netterweise Wochenende frei machen an den Feiertagen. Ich bin aber auch ehrlich, und das muss ich hier auch einfach mal wirklich so sagen, ich sehe das Ganze immer so ein bisschen kritisch bei sehr jungen Auszubildenden. Denn natürlich haben wir nicht immer irre, krasse Einsätze, aber sie kommen vor. Und das kann ich leider nicht vor der Haustür erkennen, dass das Ganze jetzt einen Wendepunkt nimmt, der vielleicht in einer psychischen Lage für den Azubi irgendwie so ein Gamechanger ist. Und ich kann es einfach nicht immer verhindern. Und deswegen sehe ich das generell kritisch mit minderjährigen Azubis. Nichtsdestotrotz würde ich sie besten Wissens und Gewissens ausbilden. Aber es ist immer so ein bisschen was so in meinem Hinterkopf rumschwirrt. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das?
Super spannend. Und ich würde mal die E-Mail kurz vorlesen. Er hat nicht geschrieben, ob wir den Namen nennen. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal Max. Ist 23 Jahre alt, Notfallsanitäter und in der BF in Baden-Württemberg. Und er schreibt eben auch, dass das Thema minderjährige NFS-Azubis immer mehr im Raum steht. Rechtliche Grundlagen sind im Gesetz ja, dass man ab 16 anfangen kann. Unter Berücksichtigung des Jugendschutzgesetzes und des Arbeitsschutzgesetzes. Das haben wir schon mal immer mal wieder thematisiert. Auch meine Meinung ist immer noch dazu durchaus möglich. Aber ich sehe es eben wieder kritisch auch mit dem biogenen Stoffen, mit Kontakt mit Blut und Ähnlichem. Das muss wirklich geklärt sein, weil in unserem Beruf ist es nun mal so, dass es dazu gehört. Du darfst in anderen Berufen, Handwerksberufen zum Beispiel ja auch schon anfangen, auch mit Sägen zu arbeiten und Ähnliches. Auch da sehr gefährlich in unserem Fall, aber auch eben mit dem Ansteckungsrisiko, und können Jugendliche das schon gut einschätzen. Deswegen finde ich, glaube ich, wenn wir junges Personal haben, und es ist auch schön, dass sich der Rettungsdienst verjüngt, müssen wir aber umso mehr Acht geben, weil ich glaube, das Gefahrenpotenzial sehen viele einfach noch nicht, weil sie die Erfahrung noch nicht gemacht haben. Vielleicht auch noch ein wenig nicht enthemmt sind sie nicht, sondern ja, man hat eben dieses Gefühl für gewisse Gefahren, für gewisse auch Persönlichkeiten, ja. Also auch wenn es um psychische Sachen geht, da noch nicht drauf. Und bei manchen Erwachsenen aber auch noch nicht. Das muss man einfach sagen. Wer nicht so viel Erfahrung im Rettungsdienst hat, der guckt sich auch gerne mal um. Aber was ich schön finde an jungen Menschen, die in den Rettungsdienst kommen, ist einfach, sie sind so formbar noch in vielen Sachen. Das kann sowohl negativ als auch positiv gut sein, je nachdem, welche Erfahrungen sie machen. Und ich freue mich immer, wenn jemand, der sich noch so formen lässt, dann, wenn aus dem was wird. Ich kenne das von meinen Schulsanitätern. Ich sehe sehr, sehr viele von denen jetzt auf einmal im Arbeitsleben, in der Pflege, als Polizistin, Polizist, bei der Berufsfeuerwehr, bei der Feuerwehr, überall. Und ich freue mich, ich glaube, ich habe auch was richtig gemacht. Auch wenn die Eltern und die Schule natürlich viel anhörten. Aber sie waren ja auch sehr häufig in ihrer Freizeit bei mir. Und das macht mich echt stolz.
Die waren in der Freizeit bei
mir in den Gruppenstunden. Okay. In den Gruppenstunden, nicht zu Hause, Mann. Nicht falsch verstehen.
Aber ich weiß, was du meinst. Wenn du deine Schäfchen dann irgendwann so auf der großen Weide alle irgendwie so hüpfen siehst, jeder woanders, kann ich total verstehen. Ich habe mir gerade so eine Rechtsfrage in den Kopf geschossen. Tanja, bitte beantworten. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt ein Notsanazubi 16, 17 Jahre, auch der muss ja Dinge am Patienten eben durchführen, unter anderem auch die Anlage eines intravenösen Zuganges. Und wenn ich jetzt sage, hey, mach das mal bitte, habe den Patienten gefragt, der ist einverstanden, stifte ich denn einen Minderjährigen zu einer Körperverletzung an?
Ja, aber zu einer, okay, ich kann dich gar nicht beantworten, aber es ist eine spannende Frage, auf jeden Fall. Körperverletzung sowieso im Rettungsdienst immer ein interessantes Thema. Ich hatte da letztens auch ein Gespräch, wo es dann darum ging, warum habt ihr bei einem Nasenbluten, einer Epistaxis, wieder mal keinen Zugang gelegt? Und das ist ja sowieso ein ganz berühmt-berüchtigtes Thema. In der HNO möchte man bei uns nämlich immer überall einen Zugang sehen, selbst bei leichtesten Nasenbluten. Und ich muss dann immer fragen, mit welcher therapeutischen Notwendigkeit, wenn ich keine Volumentherapie und Ähnliches mache. Außerdem steht ja hier immer noch eine Körperverletzung im Raum. Ja, vielleicht eine Eingewilligte, aber ich muss dem Patienten ja auch erklären, warum ich es mache, mit welchen Folgen, was ich für eine Therapie anfangen möchte und einen Zugang nur legen, weil es könnte ja sein, dass dass der Patient kollabiert oder Ähnliches, ist für mich jetzt keine Notwendigkeit, diese Körperverletzung außer Kraft zu sehen. Dann kam gesagt, ja, Körperverletzung, das machen wir im Rettungsdienst doch jeden Tag, das Zugänge legen, das hat auch nichts mit Körperverletzung zu tun. Da dachte ich so, okay, wollen wir uns erstmal um den Patienten kümmern und dann können wir ja nochmal bei einem Käffchen irgendwann das Ganze diskutieren. Immer wieder ein interessantes Thema, wenn man das böse Wort Körperverletzung in den Mund nimmt. Aber alles, was invasiv ist.
No? Total. Also gerade beim HNO-Arzt, wenn mir da jemand mit dem Stab reingeht und das alles verödet, sorry, ist auch irgendwie eine Körperverletzung.
Ja,
ich verstehe es, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Apropos Körperverletzung, da hat uns noch jemand anderes geschrieben. Mich würde mal interessieren, wie man bei einem starken Sturz beim Mountainbike-Fahren seinem Körper eben wehtun kann. Okay, es soll keine Anleitung sein, aber vor allen Dingen, wenn man eben an steilen Hängen, steilen Wurzeln, Trampelfaden und so weiter ist, was könnte da so eurer Meinung nach alles passieren? Ich fahre mindestens immer mit einer zweiten Person mit, habe auch immer ein Handy dabei, was voll aufgeladen ist. Ist das eine gute Vorbereitung oder könnte man mehr machen? Das waren jetzt relativ viele Fragen, die da drin waren. Freut mich aber, dass er uns das so erzählt hat. Und wir haben tatsächlich hier in Rostock bei uns auch einen Mountainbike-Parcours.
Stimmt. Ja, neben so einem Parkhaus da. Ich kann mich.
Ja, auch da so, oder auch so im Wäldchen beim Zoo gibt es das da hinten auch. Der wird tatsächlich auch ehrenamtlich betrieben.
Da war ich lange nicht mehr.
Befestigt. Mhm. Bei uns nennen sie es, glaube ich, die Panzerberge. Ich weiß gar nicht, warum die so heißen, aber egal. Ist ja auch egal. Ich selbst bin da auch mit meinem Bruder früher immer ein bisschen runtergefahren, aber wir haben uns nie getraut zu springen. Und es ist tatsächlich passiert. Ich war da noch so Sanitätshelfer und es ist einer wirklich hochgesprungen und.
Tief gefallen.
Und dann hörtest du nur einen Rums und nichts mehr. Ja, und das war so ein doppelter Armbruch, nur noch ein Schreien, ein Zetern und ich war relativ frisch noch in dem ganzen Business als Sanitäter und stand natürlich da, was macht man da, aber das ist so eine, glaube ich, auch mit der häufigsten Verletzung, Armverletzung, Schulter, Schlüsselbein war auch gebrochen übrigens.
Also Arm vor allem eben durch den Versuch des Abstürzens, ganz logisch, das geht die Kraft ja hoch bis in die Schulter, Schlüsselbein. Ja, genau das sind die Verletzungen. Ne? Natürlich, wenn man jetzt noch irgendwie einen Impact von der Seite kriegt, eben man wird vom Auto angefahren, ist es nochmal was ganz anderes.
Auf den Mountainbike-Bergen.
Warum
so
nicht?
So ein Auto vorbei.
Böse. Nichtsdestotrotz, immer einen Helm tragen. Absolut. Auch wenn wir jetzt sagen, man verletzt sich häufiger an den Armen. Ja, da schützt ein Helm nicht. Total verständlich. Aber so ein Helm rettet nach wie vor immer wieder Leben.
Genau, und da müsste man auch überlegen, was nimmt man da für einen Helm, ob ein normaler Fahrradhelm rein, weiß ich nicht. Gerade bei solchen gefährlichen Sachen gibt es ja auch die speziellen Motorradhelme, muss ich sagen. Also es gibt so spezielle Helme, die dem Motorradhelm ähnlich sehen. Wobei ich es bei jungen Menschen wieder ein bisschen kritisch sehe, wenn man diesen fetten Motorradhelm nehmen würde.
Ja.
Viel Gewicht auf den Kopf, ne? Gerade auf die Halswirbelsäule. Also da bitte wirklich spezielle Ausrüstung nehmen. Traut euch bitte auch nur das zu, was ihr auch wirklich handeln könnt. Richtig. Wenn man nicht einfach sich verführen lassen von anderen, die dann sagen, ja, du springst auch einfach mal den Berg rantast. Das macht man beim Sport überall, wo Saltos gemacht werden. Da geht man auch nicht sofort auf die höchste Höhe und versucht alles, sondern da wirklich vorsichtig. Es gibt auch andere stützende Schutzkleidung, gerade Wirbelsäule, ein großes Thema. Ja. Ne? Beim Mountainbiking, beim Motorradfahren, gerade so in den Wäldern.
Und Motorradsaison ist voll im Gange.
Auf jeden Fall.
Von daher auch da. Ne? Schutzausrüstung ist A und O. Ich selber fahre auch Motorrad. Also gerade nicht, aber sonst. Ich habe einen Führerschein, bin lange immer gefahren. Und es ist schon beängstigend, weil man hat einfach keine Knautschzone.
Mhm. Ja, mir wird zurzeit auf Instagram werden so Unfallvideos angezeigt. Ich weiß nicht warum. Das passiert dann plötzlich immer so in den Dings, wo so ein Motorrad mit Vollkaracho in so ein Auto hinten reinfährt, zwei Leute drauf, beide einen Helm, aber der eine landet in der Scheibe, der eine fliegt drüber.
Das habe ich auch gesehen.
Ja, komisch, ne? Dass das in unserer Bubble so angezeigt wird. Oder das andere Motorradfahrer fährt durch den Wald und plötzlich ist ein Stock im Bein. Einfach so.
Unangenehm.
Der so ein bisschen, ja, du musst auch erstmal so, warum hält der jetzt an? Oh. Okay, ja. Ich glaube, der Albtraum für jeden Motorradfahrer, was das angeht. Mhm. Und plötzlich steckt da was drin. Ja, Fehlungsverletzungen, auch immer so ein Thema. Was macht man? Bitte bloß nicht rausziehen. Ja. Er macht das nämlich da in dem Video.
Da kann ich eine passende Einsatzstory zu erzählen.
Oh ja.
Und das soll ja heute unser Thema sein. Fehlungsverletzungen, eigentlich total witzig, wenn man rückblickend darauf guckt. Es war ein junges Mädchen, irgendwie 10, 11 Jahre alt, hat gespielt. Ihr kennt das, wenn man sich diese Stöcke vorbereitet für Stockbrot. Oder wird das noch anders genannt?
Ich hab's geglaubt. Nee, Stockbrot ist
Stockbrot
schon
ist super. Ja. Und man macht das ja ein bisschen Spitzpaune, man feilt sich das so ab. Und die hat eben damit gespielt und aus Gründen, die ich noch nicht ganz verstehen konnte, hat sie sich das eben in den Bauch gerammt.
Ja klar, ja, das haben wir danach auch immer gemacht. Was? Warum?
Nee, weil sie hat damit gespielt, hat das mit der Spitze irgendwie zu sich gehalten und der Stock ist dann irgendwo eingehakt, sodass sie dann quasi auf den Stock raufgelaufen ist.
Okay, ja,
das ist um die Mechanismus dahin zu verstehen. Und das Ganze lag spannenderweise irgendwie im subkutanen Bereich, also relativ dicht quasi unter der Oberfläche, war aber 3-4 Zentimeter drin. Aber was richtig, kann man sich vorstellen, seitlich, man hat richtig die Wulst des Stockes gesehen.
Wow, ja.
Und
also so unter der Haut.
Richtig, so unter der Haut, okay. Einmal lang. Und dann kamen wir dahin. Und das war ein sehr langer Stock. Und wir haben das kleine Mäuschen da wirklich mit Notarzt natürlich akkurat mit einer Schmerztherapie versorgt. Und haben die ganze Zeit überlegt, wie machen wir das jetzt eigentlich? Weil das ist ein Riesenstock, den jetzt einfach so abklemmen, das macht irgendwie auch keine Ahnung. Und der Papa hat uns aber versichert, und das hat er uns an den anderen Stöcken gezeigt, dass er den wirklich akkurat und ohne irgendwelche Widerhaken sonst was so gut abgeschliffen hat, dass wir uns einfach wirklich entschieden haben, ey, hier blutet nichts, der Bauch ist weich, es ist kein Hämatom zu sehen. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir es jetzt vorsichtig, ganz vorsichtig, schon vor Ort ein bisschen rausziehen. Und ein bisschen rausziehen, endete irgendwie in, es wird draußen.
Ja.
Es ist alles gut gegangen.
Oh Gott,
und das ist eine Einzelfallentscheidung. Und das will ich hier einfach mal ganz kurz klarstellen. Das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung, was gepasst hat. Und auch mit einem sehr erfahrenen Notarzt, der einfach Ahnung hat. Und so wie jeder Notarzt, aber der einfach sehr viel Erfahrung hat. Und es ist alles gut gegangen. Und das ist durchaus machbar. Aber bitte Einzelfallentscheidung, die auch immer mit einem Arzt besprochen werden sollte. Schlussendlich, das, was man in der ersten Hilfe lernt, ist auch für den Rettungsdienst relevant. Was im Körper drin ist, bleibt bitte im Körper.
Ja, auf jeden Fall. Also da in der ersten Hilfe gar nichts rausziehen. Ihr kennt ja die Videos auch schon beispielsweise von Louis und auch ein paar anderen Unfallchirurgen, die das auf Instagram zum Beispiel gezeigt haben, mit diesem Ballon, Wasser drin, genau. Und so weiter. Da steckst du einen Stift rein, ja, alles fein. Es blutet nicht mehr großartig, ziehst den raus, ist die Wunde geöffnet. Es ist wie so ein Stöpsel. Also bitte lass es drin, manipuliert daran nichts. Versucht es irgendwie abzupolstern mit Binden, mit Kompressen oder ähnlichem und dann ran. Den Fall hatte ich, glaube ich, auch so in meinen allerersten Jahren im Rettungsdienst, als Rettungsassistent noch, mit einem Jungen, der mit einer Filznadel im Unterricht sich das Ganze in den Daumen durchgejagt hat. Und das Problem an Filznadeln ist, die haben Widerhaken. Also da ist schon mal gar nichts mit rausziehen. Und er hat da versucht, auch im RTW den rauszuziehen. Nein, mach's nicht. Ne? Mhm. Und interessanterweise, die Lehrerin kam erst noch mit rein und er zeigte dann, er hat dann seine Kompresse geöffnet. Sie hat das wunderbar verbunden, wirklich.
Ja.
Hat das geöffnet und als sie das gesehen hat, wurde dann schlecht. Also hatten wir zwei Patienten plötzlich im RTW. Er hat das ganz locker genommen. Er fand das eigentlich nur interessant, dass da so ein Metallstab in seinem Daumen drin steckte. Und das Ganze haben wir natürlich in die Klinik gebracht, wurde dann erstmal abgefräst. Dann tatsächlich und er meinte wohl nachher, wir haben ihn noch getroffen. Das tat gar nicht so weh, man hat das abgeknipst und dann konnte man erst diesen Stab durch seinen Daumen hindurchziehen. Ach so, wir hätten mal einen Disclaimer vorher machen sollen. Ne? Also, wenn ihr sowas nicht hören könnt und das euch zu plastisch ist, dann müsst ihr wahrscheinlich so ein paar Sekunden weiterschalten. Aber heute sind halt Einsatzstories dran. Das heißt, wir versuchen euch das mit Stimme so ein bisschen näher zu bringen.
Das ist auch witzig. Ein Hobby, welches ich glaube ich noch keinem verraten habe. Nicht mal Chris kennt dieses Hobby.
Oha.
Ich bin Angler.
Nein.
Doch. Oh. den wollte ich immer schon bringen. Ich angel eigentlich sehr gerne.
Ja.
Dadurch, dass ich ja mal vor geraumer Zeit Richtung Dorf gezogen bin, mangelt so ein bisschen am Wasser dort. Habe aber noch ganz viel Ausrüstung, fahre auch ab und zu noch angeln. Worauf ich hinaus möchte, ich war dann wirklich mal an so einem Spot angeln, wo viele Angler waren und Rettungsdienst, Erste Hilfe wird da relativ einfach geschrieben, weil es kommt wirklich ganz oft vor, durch das Ausholen der Angel. Schafft man es durchaus mal einem anderen irgendwo den...
Albtraum. Jedes Mal, wenn ich an der Brücke vorbeigehe, da so ein Angler seine Rute schwingt, male ich mir schon 5000 Mal aus, wie das Ding in meiner Lippe hängen bleibt. Ne?
Ja, und dann schmeißt er dich mit rein als Köder.
So nach dem Motto, ja.
Aber dir beißt nichts an, glaube ich.
Hast du einen Spiegel gerade hingestellt? Ja, was ist hier los, ja.
Egal, und es kommt durchaus wirklich ab und zu mal vor, dass dann einfach ein Angelhaken irgendwo... in einem Körperteil, also Finger, Ohr, Lippe, habe ich schon gesehen. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Die kommen mit ihrer kleinen Metallzange, knipsen das obere Ende ab, weil auch da sind wieder Haken dran. Ne? Mhm. Und ziehen den Haken raus. Und dann ist gut, dann wird weitergemacht.
Ja.
Dann wird ab und zu mal nach dem Tetanusschutz gefragt, zur Sicherheit, aber ansonsten...
Du, ich glaube, Angler sind ja auch, glaube ich, die mit dem niedrigsten Blutdruck überhaupt, ich glaube, dem mindesten Blutdruck von 90 systolisch, so ruhig, wie die da immer auf dem Wasser sitzen müssen. Glaub, da blutet auch nichts mehr. Ne?
Also und jetzt stell das Ganze mal auf so einem Kutter vor, ne, wo es gibt diesen Angeltourismus und wo dann wirklich zig Leute auf so einem Kutter sind, der auch nicht breit ist und die dann versuchen, ihre Angel mit Köder irgendwie sonst wie weit rauszuwerfen und natürlich dann auch die Haken, die Bleie, das sind ja irre schwere Bleie, die wiegen ja 50, 80, manchmal 100 Gramm. Und wenn dann einer gegen den Kopf kriegt, das ist halt auch unangenehm.
Ich möchte das gar nicht mitbekommen. Ich fand Angeln immer schön, aber so mittlerweile...
Angeln ist wunderschön. Wir können das gerne mal machen am See mit ganz entspannt.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ihr das auch gelesen habt, aber es gab einen interessanten Vorfall mit einem Notfall auf der Nordsee, und zwar bei Büsum. Dort, weil wir gerade beim Angeln sind, dort hat man nämlich ein Flugzeug notgelandet im Wasser. Und ja, wir hören, die Kollegen sind wieder voll mit dabei. Wir müssen heute das Fenster im Studio einfach offen lassen, sonst gehen wir hier ein. Auf jeden Fall, dieses Flugzeug ist notgewassert und das Problem einfach ist, dass dieses Flugzeug hätte jetzt untergehen sollen. Und ich glaube, die Kollegen der DGZRS oder auf jeden Fall ein Seenotretter konnten natürlich den oder hätten den Mann retten können, aber ein Fischerboot, das mit dort vor Ort war und recht schnell rankam, hat sowohl den Mann als auch das Flugzeug gerettet. Die haben einfach das Netz abgeworfen und haben ihren Kran dazu benutzt, dieses Leichtflugzeug einfach mit ranzuziehen. Und dann siehst du nur die Bilder von so einem Flugzeug. Ich habe hier eins gesehen. Für dich auf gucken. Twitter, hat man das hier nämlich auch gesehen, wo man das wirklich tatsächlich sieht, wie er dieses Fischerboot mit diesem Flugzeug einfach mit transportiert. Ich muss mir diesen Link gleich mal speichern, dann packe ich euch das gerne mal mit in die Shownotes beziehungsweise auf unsere Webseite mit rein. Da seht ihr dann dieses Flugzeug da einfach am Haken.
Ist ja auch ein Umweltaspekt, ne? Also man muss es auch mal so betrachten.
Richtig, der Treibstoff und so weiter. Der also wirklich toll. Also sieht man auch super viele Ersthelferinnen und Ersthelfer, die da mit dabei sind und wie gesagt auch dafür sorgen, dass die Umwelt vielleicht gleich ein bisschen mehr geschont wird.
Total.
Ich glaube, dass die DGZRS, die haben nichts da, um jemanden, also um einen Kran auszuwerfen.
Um ein Flugzeug zu bergen.
Ja, um ein Flugzeug
damit zu bergen. Rechnet man nicht so
oft. Da hätte man ja vorbereitet sein können drauf.
Das letzte Ding da auf dem Hudson River ist ein bisschen her schon, ne?
Ja, so ein doppelter Flugzeug, aber das war auch Leistung, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da immer so passieren kann. An der Nordsee, wo ja alles ruhig ist, bei den ruhigen Fischern, da wird mal so ein Flugzeug geangelt.
Ja, hätte man auch auf die Ebbe warten können.
Ist einfach so. Es ist ja mittlerweile schon Sommer, kann man einfach sagen. In Deutschland ist es warm und Ich habe immer das Problem, ich bin viel im Rettungsdienst unterwegs und wir sind ja auch viel auf den Messen und unsere Freunde schicken uns mittlerweile immer mehr Bilder von ihren Errungenschaften am Strand und ihren Cocktails und so weiter. Und ich bin ja wirklich nicht der Trinker. Ja, also wenn es doch mal Alkohol gibt, dann wirklich nur mal so in Maßen. Das Schöne ist aber, wir haben eine schöne Alternative für unsere Anti-Alkoholiker und das finde ich auch sehr gut. Nämlich Holy bringt ab heute eine neue, du lachst, eine neue Geschmacksrichtung, nee, mehrere neue Geschmacksrichtungen raus, nämlich Cocktails, die... Fandest du den Übergang
nicht? Ich komme nicht über die, ich krieg Fotos von den Errungenschaften am Strand, komme ich nicht mit klar gerade. Was für Errungenschaften?
Errungenschaften, naja, was sie sich so an Cocktails reinschürfen. Ach so,
ja, okay, bleiben wir bei
ich
Cocktails.
Ich habe das Gefühl, ich bin nur mit Alkoholikern befreundet.
Bleiben wir bei Cocktails, ist okay, wenn das die Errungenschaft ist.
Ist so, ja. Und um die Werbung weiter vorzuführen, Holy hat endlich Cocktailgeschmäcker rausgebracht und das sind auch noch meine Lieblingsgeschmäcker. Also einmal Caipirinha, Mojito und Daiquiri. Ja, also alles leckere Sachen. Ich habe heute unserem Notarzt einen untergejubelt. Ja, du kannst mal raten, was du hast.
Da blamier ich mich bestimmt. Stimmt. Ja, ich habe die noch nicht probiert. Warte mal.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe ja hier Daiquiri jetzt gerade drin. Der Daiquiri Dolphin. Und was hast du?
Das erinnert mich schon sehr an P2, also Richtung Caipirinha.
Ja, das ist aber Mojito. Also es wird ja normal.
Ist auch P2?
Ja, in Caipi und Mojito wird, glaube ich, auch P2 reingemacht. Aber keine Sorge, unsere Cocktails hier, die von Holy sind, die sind natürlich ohne Alkohol und alles. Und trotzdem ist der Geschmack dabei. Es schmeckt super, nicht zu süß. Und für euch ab jetzt erhältlich im Shop von Holy. Der Link ist wieder für euch drin. Und ihr bekommt natürlich auch auf das 10% Rabatt, wenn ihr einfach den Code RETTERVIEW eingibt. Probiert euch durch. Gibt es nicht vielleicht lange Zeit und schmeckt mir wirklich gut und damit hole ich mir den Urlaub dann auch so ein bisschen in die Rettungswache rein.
Total. Und vor allem hat Holy es wirklich geschafft, dass ich mein Interesse für Energies so ein bisschen verlagere. Ich war sonst nie, und Energy hat mich nie interessiert.
Ja.
Und mittlerweile, es schmeckt.
Und das Schöne ist einfach, du bleibst, wenn du mal wirklich länger wach bleiben musst, länger wach, ohne nervös zu werden.
Genau.
Ja, hast keinen Zucker drin, was übrigens unser Notarzt sehr gefallen hat. Na, wie viel Zucker ist denn da drin? Ich so 0,1 Gramm pro 100 Milliliter. Also wirklich mal was, kein Taurin, nichts und so weiter. Da ist auch noch Grünteeextrakt drin mit L-Theanin. Guckt es euch durch, lest euch die Ingredients durch. Die sind da sehr transparent, die Jungs und Mädels von Holy. Und wir suchten es. Meine Eltern haben mittlerweile angefangen, von dieser ganzen süßen Cola-Scheiße und so weiter teilweise wegzugehen und einfach das zu trinken.
Für mich ist der Eistee von Holy nach wie vor das Nonplusultra in den Geschmacksrichtungen. Ohne Frage, aber auch das, ich habe es jetzt probiert, er schmeckt wirklich klasse. Der Vorteil ist, den Eistee konnte ich den ganzen Tag trinken.
Ja.
Bei Energy hätte ich ein Problem, denn wenn ich abends ins Bett möchte.
Richtig. Und mit diesen Shakern, die sie haben, diese Thermoshaker.
Die sind Bombe. Ich habe es getestet. Ich habe es getestet. Es gibt ja so ein Produktvideo, und da haben sie es irgendwie mit Eiswürfeln ins Feuer gehalten. Ich habe jetzt meinen Shaker nicht in Feuer geworfen. Aber ich habe morgens Eiswürfel reingemacht, bin abends zu Chris hier ins Studio zur Aufnahme gekommen. Es waren immer noch Eiswürfel drin.
Und mega. Auf jeden Fall mit dazu holen. Viel Spaß mit Holy und den Cocktails. Ich mache noch so ein, zwei blutige Sachen einfach für euch. Für die, die also jetzt noch Trauma mögen, hört ruhig zu. Die anderen schaltet weiter bis über die Pause. Dann können wir nämlich. Und zwar hatten wir einen Kollegen, einen ärztlichen Kollegen mal, der es geschafft hat, tatsächlich den Ehering zu seinem Instrument für Verletzungen zu machen. Ja, ich sag, die Ehe ist immer gefährlich.
Ehering zum Instrument seiner Verletzung. Okay.
Ja, seid gespannt. Also er wollte eigentlich mit seiner Familie nach Hause gehen und so weiter. Die waren im Garten. Ja, in ihrem Schrebergarten, den sie da hatten. Und sind auch schon erfolgreich zum Auto gegangen, bis er vergessen hat, dass er noch was im Garten hatte. Und er hat schon alles abgeschlossen gehabt von der Gartenanlage und ist über diesen Zaun gegangen. Und ist da wohl ein bisschen abgerutscht und blieb mit seinem Ehering am Zaun hängen und hat sich den Finger skelettiert. So nennt man das dann fachlich, habe ich mal gehört. Also sich quasi die Haut vom Finger gezogen und dementsprechend sah es dann auch aus. Man hat da quasi einen Finger gehabt. Er natürlich super aufgebaut, hat den Rettungsdienst sofort verständigt, hat das schon gut einpacken lassen von seiner Frau. Kinder sind im Auto geblieben, die haben das nicht mitbekommen, Gott sei Dank, aber Papa ging es halt nicht gut. Und kam panisch auf uns zu, ihr müsst mich sofort ins Krankenhaus bringen, sofort, das muss wieder ran. Wir wussten noch gar nicht, was war, es hieß einfach nur Fingerverletzung bei uns.
Ja,
wir sind natürlich auch trotzdem mit Blaulicht bekommen, Sonderrichter waren freigegeben. und sahen das dann und sagten so, oh, und mein Kollege auch noch relativ neu, was ist das? Ich so, das ist ein Finger. Ja, sollte einer sein. Ja.
Und der sollte da an dieser Hand sein. Und
er war so panisch, er ist in sein RTW reingesprintet, hat sich angeschnallt, sagt, fahrt jetzt, fahrt sofort los. Ja, er wusste natürlich
er auch wusste, als ärztlicher geht,
Kollege,
ne?
Dass man da sich beeilen musste, wir das schön eingepackt mitgenommen, in die Klinik gefahren, auch hier sofort einen Unfallchirurg ran und so weiter und ja, wie das dann gemacht wird, muss natürlich operativ, da muss wieder alles rangenommen werden. Es war wohl auch alles vorhanden, ja. Aber so schnell kann es passieren. Und das ist übrigens eine Verletzung, die auf Festivals
ich wollt, sehr das gerne habe ich die ganze Zeit im Kopf, warst du in dem Jahr dabei auf der Fusion, als uns das passiert ist und wir da wirklich abgesichert haben und ja. Alle wollten, sagen wir mal, nicht ganz legal aufs Gelände kommen und sind dort über den Zaun geklettert und gefühlt alle mit Ring haben einmal einen Finger dagelassen.
Ja, oder auch teilweise mit dem Festivalbändchen ja. Und so weiter aus.
Also was wir da nach Plau und Co. gefahren und fliegen lassen haben am Ende, das war beeindruckend. Und ich habe selten so viele, also ich habe noch nie eine Amputatverletzung bis dahin gehabt. Einmal abgesichert waren es 10.
Ja, also gerade Festivals, nicht nur übrigens hier, Fusion, sondern auch viele andere, um das nicht in Misskredit zu bringen, haben sowas. Also berichten uns auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, dass da sowas immer passiert. Deswegen hört auf, da über irgendwas zu klettern. Vor allem, ihr könnt überall hängen bleiben. Ja, das waren immer so die Anfangsverletzungen für jeden, der aufs Festival geht. Ja. Und damit war das Festival meistens dann auch für die schon beendet.
Nicht für die richtigen Fans.
Oder es ging halt weiter dann.
Genau.
Ja, kam dann wieder zurück und los ging's mit dem Feiern. Aber ja. Festival kann ich jedem nur empfehlen, ob es Deichbrand ist, ob Sonne, Mond und Sterne ist, ob es Fusion ist. Für Sanitätsdienstler ein Eldorado an Verletzungen, an internistischen Sachen. Das muss man einfach so sagen, so makaber sind wir. Aber wer viel erleben möchte, der muss einfach sowas mal mitgemacht haben. Und vor allen Dingen auch, wie man sowas auf Festivals löst, oder?
Richtig, und man lernt vor allem irre viel dadurch. Man hat einfach die ganze Zeit immer einen Input. Man switcht permanent zwischen Internist, chirurgischen Notfällen. Und es kommen auch ganz andere Sachen. Also ich habe von einer leider Reanimation, die erfolgreich war, bis hin zu einer beginnenden Geburt, habe ich alles erlebt auf dem Festival. Von daher, das ist schon spannend und ich kann es wirklich jedem empfehlen, auch jedem Sanddienstler, jedem Schulsanitäter, je nachdem, wie man da mit integriert wird für einen Tagdienst.
Ja, vielleicht,
das muss man gucken. Vor allem wird da auch, soweit ich immer noch weiß, jeder Helfer gerne gesehen.
Auf jeden Fall. Und übrigens für Medizinstudentinnen und Studenten ab einem gewissen Semester ist das fast schon so ein Pflichtprogramm. Also bei uns hier zumindest.
Auf jeden
Fall. Die werden dann mitgenommen und dürfen dann auch wirklich das erste Mal so richtig praktisch Medizin machen. Ich glaube, bei uns sind das immer 7., 8., 9. Semester, sowas in die Richtung. Und das ist mal ganz spannend, wenn der Notfallsanitäter dann aufpassen darf, während dann zum Beispiel der Oberarzt vielleicht mal einfach ein bisschen schlafen geht und wir dann plötzlich das Zepter in der Hand haben und unseren Medizinstudentinnen und Studenten dann auch mal zeigen dürfen, wie das so geht.
Ja,
aber es
da kann ich Storys erzählen, aber die passen vielleicht hier nicht in diese Folge.
Aber da hatten wir auch echt einige Sachen. Wir haben mittlerweile in unser Sanitätszelt eine Ecke aufgemacht, die ist zur fröhlichen Nadel. Dort durften dann tatsächlich Rettungssanitäterinnen, Sanitäterassistenten und so weiter zusammen mit einer Unfallchirurgin dann fleißig nähen üben. Und zwar
mega gut.
Nähen üben. Mega. Was du auf dem Rettungswagen niemals kannst.
Ich hatte schon wieder eine ganz andere Vorstellung, aber ist egal.
Ja, genau. Aber das wird immer wieder mal aufgemacht und das hat sich mittlerweile eingebürgert. Ja, die fröhliche Nadel heute wieder hier auf Platz 6.
Aber mega gut. Und genau so kann es doch sein.
Ja.
Und so kann man eben was beibringen und was lernen.
Deswegen, und ich bin mal gespannt, ob wir es echt schaffen, dieses Jahr aufs Deichbrand zu kommen und einen Sanitätseinsatz mitzumachen. Wir wurden schon, glaube ich, 2 Jahre eingeladen. Luis hat es letztes Jahr geschafft, ich nicht.
Okay.
Und ich würde super gerne mal hin zu den Kolleginnen und Kollegen und dort mitmachen.
Ja. Ja, bin ich total dabei.
Auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch von euch. Oder?
Das wäre mega.
Oh ja, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Habe ich noch eine blutige Sache? Ich gucke gerade, ich überlege gerade so in meinem Kopf.
Da ist kein Blut mehr.
Also doch, nicht ganz so blutig, aber es ging mal wieder um Fußball. Ja, ich habe euch schon mal erzählt von einer Verletzung Unterschenkel, Knochen guckt raus und dann ploppt er oben, das war sogar mit dir, genau, wo ich das erzählt hatte. Und so eine ähnliche Verletzung hatten wir wieder, es hieß auf einmal Fußfehlstellung. Ich persönlich, der ja so ein bisschen Trauma mag, habe mich ja gefreut mit meiner Notärztin, wir waren als NEF erst eintreffend und wir sind da beide schon so hin, gleich renken wir einen Fuß wahrscheinlich, einmal gucken, wie es läuft und so. Hat sich schon eingerenkt gehabt, er hat einfach mal den Fuß geschüttelt, weil ihn hat das genervt. Und klar, dann war der wieder drinne.
Ja.
Das ist ein bisschen Enttäuschung für uns, für ihn natürlich gut, aber der Fuß schwoll immer weiter an und er hatte seine Stulpe alles noch dran. Und ich musste mich an diesen Fall zurückerinnern und habe schon gesagt, bitte Leute, wer das nicht sehen kann, jetzt weg. Und es waren unglaublich viele Kinder von den Fußballspielern da, die wirklich interessiert geguckt haben und die Eltern haben das gar nicht interessiert. Und ich habe dann wirklich mich schon schützend vorgestellt und die Kinder sind natürlich rumgelaufen, die wollten das weiterhin sehen, wie ich diese Socke aufschneide und so. Ich dachte so, jetzt habe ich die Hand schon vorgehalten. Ich habe mich wie früher so bei einer Mathearbeit, ne? Einmummeln, damit er bloß gerne nicht abgucken kann.
So einer warst du damals? Nein, oh, ich hätte dich gehasst.
Nein, war ich nicht. Nein. Also, du wüsstest. Aber das erzähle ich nicht. Nein, mein Abi habe ich ganz legal bestanden. Aber auch so manche Mathearbeiten hat man sich schon mal so gegenseitig.
Ist doch. Ja. Kollektive Mitarbeit.
Auf jeden Fall, die Kinder blieben da. Ich war froh, dass da nicht mehr zu sehen war, dass die Kinder wirklich nur eine Schwellung gesehen haben. Aber ich habe schon wieder gedacht, da guckt was raus und irgendein Kind rennt schreiend weg. Also bitte, bitte, wenn sowas ist, liebe Eltern und so weiter, schützt eure Kinder vor sowas. Manche können das noch nicht begreifen, was da passiert. Oder es ist einfach zu viel für die. Davon können Albträume entstehen und auch Traumata übrigens. Ja, also um mal hier wieder ein bisschen ernster zu werden.
Schade, und ich wollte gerade lustig werden. Dass du es ja kennst, dass die Leute schreien, vor dir weglaufen. Aber okay, ist jetzt nicht mehr lustig. Okay, ich fand's schon lustig.
Ja, oder?
Aber apropos Blut, also auch wieder ein Disclaimer. Stellt euch mal vor, ihr kommt, wie so ein Horrorfilm, es ist wirklich nachts. Es ist schlechtes Wetter und es hat sich genauso zugetragen. Kommst du als RTW zu einer unklaren Blutung Bein? Wirst du alarmiert?
Würde alles sein.
Richtig. Und dann kommst du in diese Wohnung und fängst schon an, das Blut zu riechen. Das hat so einen ganz, ganz, finde ich mal, so metallischen Geruch, so einen ganz prägnanten. Und du kommst in die Wohnung und im Flur bereits ist alle Wände mit Blut vollgesprenkelt.
Ja.
Überall. Überall war Blut. An jeder Wand bis zur Decke hoch. Und ich war noch jung im Job und hatte jetzt nicht so die krasse Einsatzerfahrung und dachte einfach, verdammte Axt. Was ist hier passiert? Bis irgendwann hinten aus dem Wohnzimmer so eine Stimme ganz entspannt: Ja, hier bin ich, zu mir müssen Sie. Und mein erster Gedanke: Okay, der Besitzer dieses Blutes redet noch. Ist schon mal gut.
Ist schon mal gut.
Und im Wohnzimmer genau das gleiche Bild: alles, Teppich, Sofa, Wände, Fernseher, alles voller Blut. Und haben denn da einen etwas korpulenteren Mann sitzen sehen? Wie man es so kennt, im Rippunterhemd, Boxershorts. Und wir gucken den an und sagen, wo kommt das Blut her? Und er zeigt dann einfach auf einen Verband an seinem Bein. Und ja, verstehe ich nicht. Also ich war wirklich komplett überfordert.
Mit allem, was um sich herum war. Also,
was ist los?
Nochmal so an der Wand abgeschmeckt und ja, das ist das Gleiche. Ja,
ja. Und der hat uns das dann einfach erzählt und irgendwann drang das Blut wieder so ein bisschen durch. Der hatte eine Varizenblutung.
Oh ja.
Also quasi so eine oberflächliche Gefäßblutung. Einfach so ein Gefäß, so eine Varize geplatzt ist.
Und Krampfader auch gerne.
Oder Krampfader, die wirklich in einem minimalsten Durchmesser quasi das Blut nach draußen spritzen. Wenn man dann noch ein bisschen Bluthochdruck hat und alles drum und dran, spritzt das sehr weit. Und jetzt muss man einfach dann überlegen, dass dieses Blut, was wirklich dann über 1-2 Meter durchaus gespritzt werden kann, absolut diese Farben an den Wänden verursachen kann und das für den Ersteindruck denkst, jo, hier liegen 6 Liter Blut irgendwie verteilt. Warum redet denn auch mit mir? Nein, so viel Blut war es am Ende gar nicht, wenn man sich das nochmal ganz in Ruhe beim Hellen angeschaut hat. Aber ich hatte echt Angst, als ich in diese Wohnung gegangen bin. Und wirklich, es war dunkel, es war Gewitter und selbst der Flur war nicht schön beleuchtet. Ich hatte echt so ein bisschen... Okay, was ist hier passiert? Gehe ich wieder raus? Ich weiß es noch nicht.
Und die Polizei vorschicken.
Ja,
guck mal nach. Ja, auf jeden Fall. Kleiner Tipp, den ich heute ja nochmal bestätigt bekommen habe. Unser Arzt hat mal wieder einen Zugang gelegt. Woran erkennst du übrigens, dass ein Arzt einen Zugang gelegt hat? Es tut mir leid, Friedrich. Es ist überall Blut zu sehen plötzlich.
Achso, es sind 3 Einstichlöcher zu sehen. Ja, nee, ist okay. Nicht.
Aber er stach und es lief auf einmal so im Schwall raus, wo er sich dann einfach unsicher war, ob er nicht vielleicht doch noch eine Arterie mit dazu getroffen hatte. Aber ich fand das nochmal schön, das wieder zu sehen, weil ich das lange nicht gesehen habe. Wie kann man das rausfinden? Wir haben eine Infusion angeschlossen dann. Sie brauchte sowieso eine. Und er hat die Infusion dann hochgehalten und dann runter eben auf Höhe des Armes, ob die Infusion weiterhin läuft. Oder nicht plötzlich ein Gegendruck herrscht, also ein arterieller
Druck. Oder sich der Schlauch dann einfach im Puls quasi mit Blut füllt.
Genau, richtig. Und das hätte man dahin gesehen. War nicht so, Vene war getroffen, sie hat nur einen guten Blutdruck gehabt. Aber es war einfach so, und dachte so, ach, guck mal, ja, schon wieder alles vollgesaut. Die Frau auch so, oh nein, mein Teppich. Ich so, ja gut, hat der Arzt gestochen. Ne?
Ja.
Ist auch böse. Aber wir ärgern uns auch ab und zu mal gegenseitig. Und
das, so muss das auch sein. Machen.
Ich finde das, fand das auf jeden Fall witzig. Wir hatten alle ein bisschen was zu lachen. Auch die Patientin musste da so ein bisschen schmunzeln auf jeden Fall. Und ich habe dann auch versucht, mit kaltem Wasser den Teppich schon zu reinigen. Ich als NDR-Fahrer, ich bin ja sowieso nur für meine Krankenkassenkarte verantwortlich. Und ne,
genau, du fährst.
Serviere.
Du servierst gefährlich. Welches Opiat darf ich Ihnen heute anbieten? Ja. Ich hätte im Angebot Dibidolor, Fentanyl.
Pass ja, meine Hosentasche auf und sag so, hier, guck mal, hier war alles dabei. Also habt ihr noch was gelernt vor unserer Pause, in die wir jetzt reingehen, und gleich geht es weiter, und ich bin immer noch gespannt, was das für ein Einsatz ist, den du da...
Den ich da so ein bisschen angekündigt habe.
Oh ja, bis gleich.
Ja, wir haben wirklich auch mal Pause gemacht und wir haben uns Flachwitze erzählt.
Oh Gott, ja.
Und ich bringe die jetzt einfach mal, weil zumindest der zweite, ich lag am Boden, er hat mein Azubi nämlich gerade erst erzählt. Der erste ist eigentlich so ganz einfach, geht ein Patient zum Doktor mit Magenbeschwerden, Darmbeschwerden und fragt er so, Mensch, Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden gehen? Boah, wenn Sie die Wanne damit vollkriegen, gar kein Thema.
Das ist so flach, aber ja,
klar. Man lacht halt einfach.
Ja, okay, wenn wir schon dabei sind und dann sagt er auch, Herr Doktor, ist es eigentlich normal, dass mein Eingang hinten wehtut? Naja, solange Sie es als Eingang hinten bezeichnen.
Oh, ja. Aber passend dazu... haben beim Proktologe eben zur Untersuchung, was man ja so als Vorsorge macht. Und der Proktologe fängt dann an, ja, es wird gleich ein bisschen drücken. Es ist völlig normal, wenn es eine Erektion gibt. Naja, ich bekomme garantiert keine Erektion. Ja, Sie vielleicht nicht.
Oh Gott, klar. So, die alle unter 16 jetzt bitte abschalten. Mike ist in Fahrt.
Ich lag am Boden. Er war Weltklasse.
Ja, willkommen zurück bei Retterview aus der Pause. Und ihr merkt schon, wir haben hier schon wieder ganz gute Laune, obwohl wir quasi schon wieder wir nehmen nach meiner Tagschicht auf. Und am Abend, da kommt immer das Beste eigentlich zurück. Gut, dass wir noch so gute Laune haben. Es gibt aber wirklich Einsätze, die uns in Angst und Schrecken versetzen, Mike. Und du hast ja wirklich was erlebt, was dir mal wieder Ehrfurcht vor vielen Notfällen gezeigt hat. Das ist teilweise einer von 100 oder einer von 1000, wo man sich wirklich mal erschreckt und dachte so, boah, krass, dass man sowas noch erleben darf. Hau raus, ich bin echt gespannt.
Ja, und wie auch so unpassend jetzt nach unseren kurzen Flachwitzen, aber nein, ist total okay. Also, es war kurz vor Ostern und ich hatte Dienst mit einer meiner Lieblingskolleginnen, und unsere Kombination besteht immer daraus, dass wir relativ wenig machen, aber die Einsätze, die wir haben, die haben es in sich. Und es war wieder so ein Tag. Und die Meldung war eigentlich komplett entspannt, und zwar war das einfach Druckgefühl in der Brust, Schwangerschaft, 39. Woche. Und die mir so ein bisschen vielleicht auch auf Instagram folgen, die können jetzt schon ahnen, was kommt. Ich habe darüber ja auch so kurz mal berichtet, auch was hochgeladen. Und es war eigentlich relativ einfach. Wir sind hingefahren, haben uns auf der Anfahrt schon Gedanken gemacht, so, ja Mensch, und Leitstelle rief noch an, ja, und sie sitzt jetzt und hat so ein bisschen Schwindel. Ich sage, ja, die wird eine Präeklampsie haben. Also schlussendlich einladen, Klinik. So war unser Grundgedanke. Also Präeklampsie wird im Volksmund auch fälschlicherweise Schwangerschaftsvergiftung genannt. Aber darunter können sich einige vielleicht ein bisschen mehr vorstellen. Es sind eine durch die Schwangerschaft verursachte Problematik, die einfach eintreten kann. Präeklampsie, also eine Vorform der Eklampsie. Die Eklampsie an sich wäre dann nachher eine Art Krampfgeschehen, ein Krampfanfall, der nur beendet werden kann, so richtig, wenn das Kind geholt wird. So, also wir kamen dahin, sahen die Dame dort sitzen, hochroter Kopf, wirklich fertig mit der Welt, mit den Nerven. Und ich war immer noch im Kopf, jupp, die hat eine Präeklampsie. Also total für mich einfach ein einfacher Fall, den wir fix abarbeiten können. Aber das stellte sich alles ein bisschen anders heraus. Wir haben sie dann nach einer kurzen Ersteinschätzung auf unsere Trage umgelagert, und ich muss mal hier den Spoiler so ein bisschen schon schließen. Es war übrigens sehr gut, dass wir sie auch nur einmal haben aufstehen lassen. Und zwar wirklich von dem Stuhl dort in diesem Supermarkt auf die Trage. Unser Azubi, der mit war, hat die Trage reingeholt und einmal kurz aufstehen, einmal drehen und wieder auf die Trage legen. So, damit wir da rauskommen, weil es war kurz vor Ostern und ihr kennt das, Supermärkte kurz vor Ostern, kurz vor Feiertag, danach gibt es ja nie wieder was zum Kaufen, von daher sind diese Supermärkte einfach irre gefüllt. Das war der Grund, warum wir da sehr schnell raus wollten. Im Auto dann eine Untersuchung gemacht und ein wirklich sicheres Symptom mit oder für eine Präeklampsie ist ein erhöhter Blutdruck. Und da kam die Krux, denn sie hatte keinen erhöhten Blutdruck, sie hatte einen im weiteren Verlauf nicht mehr messbaren Blutdruck. Also okay. Der erste Druck war irgendwie bei 90 systolisch und da war ich schon so ein bisschen verwirrt. So, ne, passt ja gar nicht bei ihrem hochroten Kopf. Und der fiel immer weiter. Der fiel immer weiter, sodass ich auch gleich gesagt habe, denn meine Kollegin auch, hey, wir drehen dich jetzt mal auf die linke Seite. Das macht man bei Hochschwangeren gerne so. Da gibt es dieses Vena Cava-Syndrom, was ja eben so einen Blutdruckabfall verursachen kann.
Ich glaube, ganz heißt es Vena Cava-Kompressionssyndrom.
Genau. Ja.
Erklärt richtig. Auch schon das Wort, aber für die, die das nicht wissen, Vena Cava ist die größte rückführende Vene im Körper, neben der Aorta dann liegend. Und das Problem dabei ist, dass wenn man die Frau auf die rechte Seite drehen würde, kann es sein, dass, dass das Baby, der Fötus, also noch nicht Geborene, diese Vena Cava abdrückt. Und die Frau dann in einen Schock verfällt.
Genau.
Und das ist dann auch lebensgefährlich für Kind und Mutter.
Richtig, genau. Und durch einfache Methode auf die linke Seite lagern, dadurch umgeht man eben diesen Stress. Und wir haben kurz einfach die Hoffnung gehabt, okay, vielleicht liegt es auch einfach nur daran. Wir haben dann ein bisschen Anamnese gemacht. Sie hat uns erzählt, dass sie vor 2 Tagen eine äußere Wendung hatte. Ich muss hier ganz viele Begriffe erklären, merke ich gerade. Also eine äußere Wendung wird in der Regel entweder von einer sehr erfahrenen Hebamme oder eben auch von dem Gynäkologen durchgeführt. Und zwar, weil es kurz vor Geburt war, also 39. Woche, und das Baby noch nicht in der optimalen Position lag.
Kopf voraus quasi.
Richtig, genau. Und dadurch wird das Kind gewendet. Das ist äußerst unangenehm, äußerst schmerzhaft vor allem auch. Aber es hilft einfach für die Vorbereitung der Geburt. Und sie erzählte auch noch, dass sie im Verlauf der Schwangerschaft so ein bisschen Thrombose entwickelt hat. Weshalb sie sich Clexane oder Heparinspritzen, weiß ich nicht mehr ganz genau, gesetzt hat. Aber was total im Einklang mit Gynäkologen und eben war, also dass es auch fein war. Auch das hat mir erstmal nicht wirklich Angst gemacht. Mir hat einfach nur Angst gemacht, dass wir nach weiteren 5 Minuten keinen Blutdruck mehr messen konnten. Und was dazu kam, ist, dass die Dame zwar noch mit uns geredet hat, was einen erstmal verwundert hat, ein nicht messbarer Druck und da redet jemand mit einem, aber sie doch schlechter wurde. In der Vigilanz her, sie wurde verlangsamter, sie hat immer mehr über Übelkeit geklagt, bis hin zu einem massiven Erbrechen. Und da war irgendwann der Schalter bei uns umgelegt, wir wussten nicht mehr weiter. Wir wussten einfach was hat die eigentlich? Was ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Wir haben es beide nicht verstanden. Sodass wir uns entschieden haben, eine Leitstelle anzurufen. Wir waren irgendwo zwischen Tessin und Rostock. In der Leitstelle anzurufen, hey, wir brauchen bitte ein NEF, was uns aus Rostock entgegenkommt. Wir wollen hier nicht warten, wir wollen losfahren. Ja. Ich rufe den Notarzt, sagt mir, wer kommt. Ich rufe den an, mache eine Übergabe. Der soll nur noch einsteigen. Wir fahren bitte weiter. Und
also was ist so der Zeit, also wie lange dauert es von Tessin von, Rostock oder von dem Notfallort?
Von dem Notfallort nach Rostock, roundabout mit Blaulicht und meiner sehr gut fahrenden, das Gaspedal bis zum Motorblock durchdrückenden Kollegin, haben wir am Ende vielleicht 16, 17 Minuten gebraucht.
Okay, das ist ja doch, ja.
Klingt erstmal nicht viel, aber es kann sehr viel werden, vor allem in so einer Situation. Und dann kann ich euch gleich mal ganz kurz die Parallele zwischen Ersthelfer und uns auch mal erzählen in solchen Situationen. Es hat geklappt, wir haben einen Notarzt bekommen, einer auch meiner Lieblingsnotärzte, muss dazu sagen, kam sogar von uns, war aber passenderweise in Rostock gerade und die haben mir das alles erzählt. Ich habe parallel schon im Kreißsaal angerufen und auch da muss ich sagen, die haben wohl an meiner Stimmlage erkannt, dass irgendwas ganz und gar nicht hinhaut und haben da auch schon das große Programm aufgefahren. Der Notarzt stieg dazu, ich habe eine ganz schnelle Übergabe gemacht, auch der Notarzt war, okay, jo. Dann, ich mache nur ganz kurz und wir fahren dann sofort weiter. Und wenn man wirklich, Panik ist das falsche Wort, aber so ein bisschen hilflos wird, fängt man leider auch so ein bisschen an, Dinge zu übersehen. Jetzt nicht gravierende, aber so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wir kriegen keinen Druck gemessen. Und der Notarzt fasst an das Handgelenk, aber ich habe einen Puls, er ist schwach, aber ich habe ihn.
Ja.
Ich sage, da hätte ich auch drauf kommen können, aber wie geht das? Ich habe manuell gemessen, ich habe keinen Blutdruck messen können. Null,
okay, krass,
nichts. Okay. Die Patientin hat weiter erbrochen, hatte natürlich Angst, weil die hat durchaus gemerkt, dass es uns gerade auch nicht gut geht. Und im Stillen waren wir uns einig, irgendwas bringt sie gerade um. Wir wissen einfach nur nicht, was. Was bringt sie gerade um?
Das typische böse Bauchgefühl, was man dann
genau
immer mehr, ne?
So, dass wir dann auch wirklich nochmal im Kreisel angerufen haben und gesagt, ey, hier haut irgendwas gar nicht hin. Wir wissen nicht, was los ist. Und dann eben weitergefahren sind. Dann gab es einen Rückruf vom Kreissaal, der uns suggeriert hat, okay, die Patientin hat schon einiges an Vorgeschichten. Und zwar hat sie eine sogenannte Kälteagglutinie.
Oha, da habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Ich auch nicht, bis zu diesem Tag. Ja. Bin ich auch ehrlich.
Erklär es uns.
Relativ einfach. Also Kälteagglutinie heißt, wenn der Körper bis zu einer auf eine gewisse Niedrigtemperatur stößt oder eben, sagen wir mal, eine Infusion mit Umgebungstemperatur bekommt, könnte es passieren, dass sie eine erhöhte Thromboseneigung, also eine erhöhte Gerinnungsneigung.
Und ihr habt eine Infusion rangehängt, oder?
Wir haben eine Infusion rangehängt schon längst, aber bei uns im RTW sind alle Infusionen vorgewärmt.
Ja.
Also haben wir da schon unbewusst das Richtige gemacht. Und mir ist da das erste Mal ein großer Stein vom Herzen gefallen. Und eben diese Thrombose-Geschichte, die sie eh schon hatte, und das hat sie uns, haben die uns erzählt, da dachte ich, okay, wir kommen, wir beeilen uns, wir machen so schnell wie wir können. Schlussendlich sind wir dann kurz vor der Klinik, hat die Dame dann angefangen, über so ein zunehmendes Druckgefühl, so im Sternum, also im Brustbein aufsteigend so ein bisschen Richtung Hals, Schlüsselbeine zu berichten. Und da war das erste Mal so, okay, wir haben EKG gemacht, das war komplett Blande, da war nichts zu sehen. Aber das spricht ja, wir wissen auch noch nicht. Und genau, übrigens genau so haben wir uns unterhalten. Das mache ich jetzt nicht nur, um Zeit zu gewinnen, sondern genau so, diesen Wortlauten haben wir uns unterhalten.
Ich würde noch an die Aorta rangehen, so ein bisschen jetzt.
Du kommst halt auch vom Fach und siehst das gerade von außen.
Ja, ja, richtig, richtig.
Genau.
So ein bisschen, aber trotzdem das Fokussieren. Ne?
Richtig, dieses Fokussieren. Und wir sind dann hoch in den Kreissaal. Ich habe selten so viele Menschen im Kreissaal gesehen. Also vom Chefarzt, Oberarzt. Und nicht nur der Gynäkologie und der Neo, sondern auch Kardiologie, Neurologie waren alle dabei. Und das war beeindruckend. Und wir haben das übergeben und da kommt einfach der Punkt, der einfach denn dieses Teamwork schlussendlich ausgemacht hat. Es konnte jeder zuhören und vor allem Leute, die von außen kommen, haben nochmal einen Blick, einen ganz anderen Blick zu dem, was wir sagen. Ach, jupp, du machst deine Untersuchung, also die, klar, primär Gyn-Notfall. Das heißt, die Gynäkologie macht kurz ihre erste Untersuchung, macht einen Ultraschall vom Kind, ob alles gut ist. Und dann geht's weiter. Und dann kam der Neurologe, hat auch kurz seine Untersuchung gemacht, nichts Gravierendes festgestellt. Und dann kam der Kardiologe und sagt, ich nehme sie mal kurz mit runter zum Echo. Ich habe da so eine Vermutung. Und der Zufall wollte es, dass unsere Dokumentation ein bisschen rumgebackt hat. Das heißt, wir einfach lange dort verblieben sind, weil wir die Dokumentation erstmal hinkriegen mussten mit dem Freischalten-Code. Das hat alles nicht ganz hingehauen, wie wir es.
Die geben das ins Tablet ein, da muss man vieles eingeben und so weiter. Irgendwann, wenn das Protokoll übergeben wird, dann spuckt der so einen Code aus.
Richtig.
Kann die Klinik eingeben, kann sich das runterladen als PDF und so weiter.
Genau. Und das hat alles gedauert. So. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen zu unseren Autos und haben erstmal einen Kaffee getrunken und erzählt.
Debriefing.
Ein Debriefing. Weil wir immer noch nicht ganz genau wussten, warum wir Debriefing machen, weil am Ende war die Variante Hackengas schon da unsere beste Variante. Und dann hat der Notarzt einen Anruf bekommen von dem Kardiologen. Die kannten sich, arbeiten in einer Klinik sonst. Und hab so ein bisschen die Gesichtszüge auch beobachtet, dann ich, irgendwas stimmt da oben nicht. Hab dann aber irgendwann dem Gespräch folgend so mitgenommen, okay, die muss anscheinend verlegt werden. Ich sag, wir machen das. Ist mir jetzt egal. Und man könnte jetzt diese Kontroverse aufbauen. Ja, wir waren jetzt schon in einer Stadt, die nicht mehr unser Bereich ist. Theoretisch so eine Verlegung. Schwieriges Pflaster. Ich sage ehrlich, ist mir Wurst.
Quasi in fremden Gewässern fischen. So genau. Rostock hätte jetzt ja ein RTW hinschicken können und daran Geld verdienen können, in Anführungsstrichen.
Genau.
Darum geht es ja eigentlich nicht im Primär. Aber,
richtig. Sag, ja, wir sind hier, wir kennen diese Patientin schon. Also ehrlich, das machen wir. Und waren sich alle einig, inklusive Notarzt, dass wir sie zusammen verlegen. Sind dann in den Kardiologiebereich gegangen und haben dann schon das Dilemma so ein bisschen in den Augen erkannt. Und als wir darüber gesprochen haben, waren wir dann auch, wie du sagtest, irgendwann bei der Aorta. Die Dame hatte eine unfassbar ausgeprägte Aortendissektion, die sich wirklich von der Abdominalis bis hoch bis zu den Karotiden hat gezeigt hat. Und
also die Aorta, die Hauptschlagarterie, ist beschädigt.
Genau.
Um und das Wort wieder mal zu
erklären. Ja, Entschuldigung.
Alles gut, ja.
Und wirklich auch mit Rissen, Einrissen, was denn verschiedene Dinge erklärt. Zum Beispiel, dass wir auf der rechten Seite keinen Blutdruck messen konnten. Auf der linken Seite hatte sie einen Druck. Aber auf der linken Seite haben wir nie gemessen, weil da lag sie drauf.
Ja, okay, ja.
Und so, das meine ich. Und so verliert man manchmal so das Wesentliche.
Aber was ich da ganz spannend finde, um ganz kurz einzuhaken, ja, und die Geschichte ist, also du machst das wirklich spannend, ich bin echt gespannt, wie es ausgeht, ist einfach das Problem, ich von außen könnte jetzt sagen, oh, Kardinalsfehler hätten wir auch auf der linken Seite messen können, aber dieser Umstand, ne, wie, ja, man sich da gefühlt hat vor Ort, das können nur die beschreiben und auch erzählen und zeigen, die auch wirklich dabei waren. Das ist übrigens eine Sache, die wir später in einer anderen Folge nochmal erklären werden, warum wir das nochmal so hervorheben, weil, ja, gerne Leute von außen rankommen und sagen, objektiv gesehen habt ihr da einige Fehler gemacht, mhm, ne, aber warum die passieren, das erzählst du uns.
Genau, ja, und ich, es kommt auch nachher noch, was wir wirklich unbewusst erkannt haben, aber das gar nicht als wichtig empfunden haben. Komm gleich. Egal, wir waren denn da, haben die schon gesehen, Patienten total am Boden zerstört, mit dem übertragenen Sinne, weil sie auch relativ schnell die Diagnose bekommen hat. Und dann kam eigentlich erst dieser krass beeindruckende Teil. Und zwar, wir haben sie verlegt, mittlerweile ist der Mann der Patientin noch angekommen in der Klinik. Und das war auch so eine Situation, die ich sehr, sehr unheimlich fand. Denn werdende Mutter, sie schwerst krank, quasi lebensbedrohlich. Der Mann da hinten wusste nicht, was er machen sollte. Und es ist, finde ich, so eine generell emotional bedrohliche Situation. Zumal ich, oder meine Kollegin, ich dazu, wir waren alle irgendwie emotional schon drin in dieser, ja, Schiene. Ja. Und ich sage, okay, komm, wir verlegen sie jetzt. Ich war mittlerweile mit der Patientin per Du. Und wir verlegen dich jetzt, das kriegen wir alles hin. Wir kriegen das alles hin. Der Weg ist nicht weit. Und haben sie zurück auf die Trage geholt, Vollmonitoring eingepackt, zu uns ins Auto mit Notarzt. Und dann auch, die Klinik haben sich schon untereinander verständigt und wieder verlegt. Und dann hat mich was erwartet, was ich so noch nie erlebt habe. Und auch der sehr erfahrene Notarzt noch nie erlebt hat. Wir wurden bereits von einem Operateur schon am RTW-Stellplatz empfangen. Kennen die nicht.
In der anderen Klinik,
ja. In der anderen Klinik in Rostock. Und der hat uns erwartet, der, ihr seid, ja, hier, komm gleich mit. Wir, gar nicht Notaufnahme, gar nicht Schock, komm gleich Richtung OP. So, okay.
Oha, das erlebt man im Rettungsdienst sehr selten. Ja. Hm.
Und genau so war es. Und wir sind dann wirklich einmal durch die Klinik gelaufen, bis in den OP. Und dann kenne ich es ja noch so aus meiner Klinikzeit. Ja, okay, Schleuse, da tauschen wir um. Nein, mitkommen, in den Saal. Ich so, okay, gehen wir in den Saal, warum nicht? Da bin ich dann schlussendlich mitgegangen. Der Rest sollte wegen der Hygiene, man muss ein bisschen natürlich, ja, aufpassen.
Klar, reduziert man dann schon.
Richtig. Bin ich dann am Ende mitgegangen, was die Begründung war, wirklich, ich hatte einfach den besten Kontakt zu der Patientin. Und bin dann mit rein in den OP-Saal und habe da schon nochmal, es war Donnerstag später Nachmittag, den Abend vor Feiertag. Man erwartet andere Dinge in einer Klinik. Personaltechnisch.
Ja.
Und ein irre voller OP-Saal. Es waren bestimmt 25, 30 Menschen dort auf Anhieb zu sehen, die vorbereitet haben. Die haben Bereiche abgeklebt, wer nachher wo steht. Die haben sich vorbereitet. Ich habe dann so eine Schnellübergabe nochmal gemacht, von dem, was ich mir gemerkt habe. Und auch da kam wieder diese Kälteagglutinie. Jetzt muss man sagen, eine Aortendissektion, die wird eben mit Prothesen, mit Plastik und so weiter behandelt. Schlussendlich muss die Dame oder muss der Patient generell erstmal in eine Herz-Lungen-Maschine und muss dafür heruntergekühlt werden.
ECMO.
Genau, und als ich das dann erwähnt habe, der Anästhesie gegenüber, dass er eine Kälteagglutinie hat, habe ich auch da mal ganz kurz die Panik gesehen. Scheiße. Weil sie muss eben nicht nur auf 35, 32 Grad runtergekühlt werden, sondern es muss schon, ne, richtig gekühlt werden. Und da muss man sich dann was überlegen, wie man das am Ende macht. So. Dann haben wir sie übergeben. Ich bin noch ein wenig bei ihr geblieben, weil keiner Zeit hatte, bei ihr am Kopf zu bleiben, also mit ihr zu reden, weil sie war ja immer noch wach, sie war ja immer noch da, hat alles vieles mitgekriegt. Und dann bin ich irgendwann raus und dann war ich fertig. Dann war ich so richtig fertig. Ich war sogar wirklich kurz davor zu sagen, hey, ich lasse das hier mit dem Dienst. Ich gehe nach Hause. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war einfach emotional komplett am Limit. Ich wusste gar nicht wie, ob ich traurig, glücklich oder sonst was gewesen sein sollte.
Nur mal so für uns, das Kind war noch
im Bauch. Ihr. Ja, das Kind war noch in ihr.
Okay.
Und
ihr wart jetzt in einer Klinik, die ja eigentlich keinen Kreißsaal hat.
Richtig.
Also die normalerweise in der keine Kinder geboren
werden. Genau. Und jetzt ist was passiert, als wir dann draußen wieder waren, erneut ein Kaffee und Wasser. Ich bin ehrlich, ich hätte am liebsten einen Schnaps getrunken, bin ganz ehrlich.
Oh, ja.
Und dann sind Dinge passiert. Dann sehe ich auf einmal den Chefarzt der Gynäkologie, den ich vorher noch im Kreißsaal gesehen habe, mit dem Fahrrad ankommt. So, na, jetzt wird es ja interessant. Plus noch zwei, drei seiner Kolleginnen, die mit dem Fahrrad kurz durch die Stadt gefahren sind.
Mal rüber, ja.
Ich sehe ein RTW, der das Neo-Team dabei, samt Inkubator, ich glaube, hier wird richtig was aufgefahren gerade. Und dann war für uns erstmal Sendepause. Wir wussten also erstmal nicht, was passiert. Der Plan war, das Kind zu holen, so schnell wie möglich, und dann die Frau zu operieren. So. Und manchmal finde ich es schön, dass es Zufälle gibt. Wir waren nachts, 7-8 Stunden nach diesem Einsatz, nochmal in der Klinik. Und ich habe dann gleich, ich habe einen Patienten so wirklich schnell übergeben. Es war nichts Dramatisches. Und bin dann gleich nach vorne gerannt in die Anmeldung und sage, hier, komm, ich muss wissen, hier, wie sieht's aus? Na, die liegt schon auf Intensivstation. So, oh, das ist schon mal gut. Also den Schritt aus dem OP raus, weil auch hier muss man, es klingt immer so hart, aber so eine Aortendissektion, wenn da Symptome eintreten, das überleben die wenigsten, allein dieser Weg in die Klinik, überleben die wenigsten.
Also für mich, ich hätte sie auch schon fast, wenn ich da rausgegangen wäre, hätte ich gesagt, das wird sie nicht schaffen.
Ja, das überleben wirklich die wenigsten, und die OP ist nochmal eine Nummer, und auf Intensivstation zu kommen, ist eigentlich ein Riesenerfolg.
Ja.
Und hab dann auch weitergeguckt, dem Baby ging es auch erstmal soweit so gut, zumindest was ich in dem Protokoll fix lesen konnte. Und dann sind wirklich wunderschöne Dinge passiert. Zum einen hat mich jemand angeschrieben von der Kinder-ITS. Folgt mir auf Instagram, fand ich total fein. Und gleich gesagt, hey, dem Baby geht super. Wir sind ja alle nur ein bisschen überfordert, weil das erste Kind irgendwie seit 15, 20 Jahren ist, was in der Uni geboren ist.
Ja, ist
da, musste ich einfach schon ein bisschen grinsen und schmunzeln. Ich sage, oh super, wie ist das, hat geklappt. Papa war da, Kind ist fein, 39. Woche. Mein Gott, ja, ist eine Woche zu früh. Dem geht super, kerngesund, alles schick. Und ich habe mich immer weiter, ich habe weiter verfolgt und geschaut. Dann gab es ja irgendwann eine Pressemitteilung in der Zeitung, dass einfach eine super Zusammenarbeit zwischen den Kliniken stattgefunden hat, was auch stattgefunden hat, ganz ohne Frage. Absolut. Das war absolut beeindruckend, was da einfach vorangegangen ist, ohne irgendwelche geschäftsführenden Ebenen, sondern einfach, hey, komm, es geht jetzt hier mal um die Menschen. Es ist total wurscht, in welchem OP-Saal wir hier irgendwas machen. Hauptsache, wir retten jetzt mal. Und dann war es irgendwann, war der Tag gekommen. Ich habe dann erfahren, dass sie nach Hause entlassen worden ist, die Patientin. Und ich habe den Kontakt gesucht. Einfach, das hat geklappt. Das ging auch sehr schnell. Sie hat sich auch gefreut, dass ich mich gemeldet habe. Und dann hat sie uns auf der Wache besucht. Als wenn nie was gewesen wäre.
Und man muss ja sagen, stimmt, also die Geschichte war mir ja schon ein wenig bekannt durch diese Pressemitteilung. Und du bist ja auch nochmal auf eine Notärztin getroffen, die, glaube ich, gerade in Hospitation war bei uns. Also noch nicht voll Notärztin.
Ja,
war.
Stimmt.
Und die da quasi mit dabei war und der Status der Mutter ja noch gar nicht so richtig feststand, dass sie das überhaupt überleben wird.
Genau. Man bleibt ja ein paar Tage danach auf der Intensivstation, völlig normal, voll Überwachung mit allem drum und dran, auf die Plastiken halten. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Und jetzt muss man einfach mal sagen, wir haben dann im Nachhinein, eben auch beim Fragen, das hat die Patientin dann auch selber natürlich dann berichtet, weil wir ein wunderschönes Gespräch hatten und locker und entspannt. Sie war mit ihrer Familie da, also mit beiden Kindern, mit dem Mann in der Wache. Es war so schön. Ich hätte da fast weinen können. Also es war wirklich toll. Und was ich vorhin sagte, manchmal findet man Dinge, die man gar nicht wahrnimmt. Ich habe irgendwie auch kurz erwähnt, wir haben sie einmal aufstehen lassen.
Ja.
Und meine Kollegin und ich, wir haben beide gesagt, boah, ist die groß.
Aber das ist so ganz kurze.
Ja,
ganz
einfach kurze nur Kommentar. So. Genau, einfach so ein Kommentar, weil es ja unüblich ist für eine Frau, dass die größer ist als ich. Ich meine, ich bin nur vorsichtig gesagt 1,85, aber die meisten Frauen sind einfach kleiner. Und die waren mindestens genauso groß. Und das war ich so beeindruckend groß. Was man, weil man das so gar nicht so schnell gesehen hat in der Sitzposition. Und das hat durchaus einen Belang, also es hat einen Grund, beziehungsweise es hat einen Grund, warum
wir das. Was mir da so einschießt, wäre Marfan.
Ja, genau. Sie hat so ein bisschen überlange Gliedmaß, beziehungsweise überlange Finger. Und wir haben in diese Richtung auch gefragt in der Anamnese. Aber es wurde wohl mal im Kindheitsalter diagnostiziert, beziehungsweise untersucht, wurde aber ausgeschlossen, das Marfan-Syndrom. Und das Marfan-Syndrom ist quasi wirklich ein massiver Risikofaktor für Aortendissektion. Und Chris hat, glaube ich, gerade noch mal ganz kurz geguckt. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie dieses Marfan-Syndrom intern äußert. Ich kann einfach nur sagen, wirklich groß, schlank, vor allem in der Regel vor allem Männer eigentlich. Ach so, bei Frauen eher selten.
Das ist genau das.
Und bei Frauen eher selten. Ja. Ne? Und bei ihr, sie hat wirklich alles geboten, was zum Marfan passt. Jedoch haben wir das gar nicht so richtig, weil wir haben eine Schwangere gesehen, der es einfach schlecht geht. Das ist uns, wir haben es wahrgenommen, dass sie groß ist, aber gar nicht in die Verbindung gesetzt.
Nee, Marfan ist einfach, nur ich wollte nochmal nachgucken,
ob ich auch
richtig
gut.
Recht habe, ist einfach
alles
nur, wenn gut. Bindegewebe nicht richtig, nicht normal gebildet wird, so wie bei uns die das nicht haben, mhm. sollten Menschen. Und Bindegewebe hast du überall im Körper, mhm. Speziell eben auch an den Arterien beispielsweise, also an den Gefäßen mitunter. Und leider sind Menschen, wo das eben nicht richtig ordentlich gebildet wird, eben auch aortendissektionsgefährdet. Also da, mhm,
genau.
da ist die Wahrscheinlichkeit höher auf jeden Fall, da auch mal eine Aortendissektion zu haben. Deswegen müssen die auch engmaschig da immer wieder mal untersucht werden.
Mhm. In die Richtung. Und schlussendlich war das der Einsatz, also man kann sich vorstellen, ich glaube auch so, wie ich rede, ich war emotional voll dabei. Und ich habe auch tagelang danach, ich habe ja mit das bei dir schon mal so kurz angesprochen, hey, ich hatte ja gerade echt eine heiße Nummer. Ja. Und dieser Moment, als wirklich die Familie aus dem Auto gestiegen ist, glücklich, mit so einem kleinen, wirklich lachenden Baby, das war ganz niedlich eigentlich.
Auf jeden Fall.
Eine Erleichterung ohne Ende. Und das hat einfach gezeigt, hey, ich mache meinen Job gerne. Und jetzt muss ich das auch mal so wirklich sagen. Wir haben jetzt nicht krasse Maßnahmen ergriffen, um mir das Leben zu retten. Und vor allem ist die Maßnahme, die entscheidend war, komplett unbewusst gefallen. Einfach aus einer Verzweiflung, vielleicht übertrieben, aber einfach so, wir wissen nicht mehr weiter. Und das war Gas geben. Weil das ist die einzige Therapie, die präklinisch, also die im Rettungsdienst bei einer Aortendissektion hilft. Und das jetzt, wir haben jetzt einen Zugang, logisch, ja, das ist so unser täglich Brot.
Und sowas, ja, klar.
Ne, aber nichtsdestotrotz, ansonsten haben wir nichts gemacht, außer Gas geben und Patientenbetreuung. Und eben zum Glück rechtzeitig im Kreißsaal angemeldet, dass eben einfach schon alle da waren. Das war unsere Aufgabe. Aber das hat mir auch gezeigt, man kann auch mit einfachen Dingen wirklich Gutes bewirken.
Vor allen Dingen zählt da, glaube ich, auch trotzdem die Expertise dazu, zu entscheiden, ab wann einem der Fall möglicherweise entgleiten kann.
Ja.
In die Richtung, also in die böse Richtung geht, ne, dass ein Patient sterben kann. Das ist ja das, worüber wir Notfallsanitäter immer entscheiden müssen. Machen wir Load and Go, machen wir Stay and Play, machen wir Load, Go, Treat. Also diese drei Sachen, die ja meistens dran ist, etwas kritisch oder eher so weniger kritisch, ja. Und dann in dem Moment nicht mehr sich aufhalten mit großartigen, wir machen hier noch Maßnahmen und machen noch ein bisschen Team-Timeout und so, ja. weiter, sondern einfach los.
Genau.
Und da sollte man, glaube ich, darauf vertrauen, wenn der eine Kollege sagt, das sieht nicht gut aus, los, mhm. setz dich nach vorne hin, dann ja. auch wirklich zu handeln und nicht noch zu diskutieren.
Und meine Kollegin und ich hatten beide, wir haben wirklich immer ein identisches Bauchgefühl und da haben uns, wir können sehr, sehr gut nonverbal kommunizieren, haben uns beide angeguckt, und haben so, okay, ich habe gerade eine Geste gemacht, die sieht man natürlich nicht. Ich habe gerade so mit dem Kopf so, Abmarsch, schnell weg hier.
Ja.
Und das hat schlussendlich funktioniert. Das ganze Ding hätte auch komplett schieflaufen können. Ne? Also man malt sich dann irgendwann, vor allem in dieser 5 Minuten Verlegungszeit, malt man sich ganz, ganz viele Szenarien aus im Kopf. Das geht von einer potenziellen Reanimation, die eintreten kann. Wie löst man dieses Problem? Weil ist jetzt nicht einfach, bei einer Hochschwangeren zu reanimieren. Gott sei Dank mussten wir es nicht. Bis hin zu was, ja, keine Ahnung. Also in den 5 Minuten kann viel passieren. Und ich hatte es vorhin ganz kurz angesprochen, und zwar diese 15, 16 Minuten Fahrzeit. Und jetzt stellt man sich mal vor, so ein Ersthelfer muss da 15, 16 Minuten eine Laienreanimation durchführen. Oder anders, 5 Minuten. 5 Minuten sind krass lang.
Irrsinnig lange.
Wenn keine Hilfe kommt. Also klar, man hat angerufen und wird angeleitet. Der Disponent bleibt in der Regel so lange am Telefon. 5 Minuten sind krass lang. 15 Minuten, auch für uns in der Situation, die wir nicht so richtig gut unter Kontrolle haben, sind krass lang.
Und vor allem, was in 15 Minuten teilweise dann alles passieren kann. Ne? Du hast dann deine Geräte, die dann piepen, die blinken und machen und tun und sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Richtig.
Du quatschst mit der Patientin. Oder ist noch nicht mal eine Minute vergangen.
Ja.
Ne? Da hast du gleich mal so 15 Sekunden und das ist so viel passiert. Und
sie hat sich 1000 Mal entschuldigt, dass sie unser Auto wirklich mit Erbrochenem quasi.
Ja.
Ja. Ist mir egal. Nee. Mach, ist okay, du redest mit mir, das finde ich super. Und ich habe mit ihr lange gesprochen, dass sie diesen Fall vorstellen darf. Hat sie natürlich, weil das sowieso in der Presse schon war, mit Fotos und allem drum und dran, also medientechnisch ist sie eh bekannt, aber mir war es nochmal ein Anliegen, das persönlich mit ihr zu besprechen. Habe auch auf diesen Podcast hingewiesen, dass ich das gerne mit euch teilen möchte, diesen Einsatz, weil es einfach auch mal Dinge gibt, die uns emotional belasten und das, was belasten bzw. belasten könnten, macht er nicht mehr, weil alles gut gegangen ist.
Also
von daher...
Schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Vor allem ist es auch so ein schönes Ende, auch ja. Weil wir auch bald am Ende des Podcasts sind. Eine kleine Sache, die gerade, weil du das erzählt hast, so für mich nochmal aufploppte und die ich letztens auch wieder mal mit unserer Geschäftsstelle besprochen hatte. Es geht, und mit unserer Schule vor allen Dingen, es geht nämlich um dieses Veröffentlichen von solchen Einsätzen und so weiter, weil wir auch immer merken, dass wir Leute haben, die auch jetzt sich beflissen fühlen, ihre Einsätze zu teilen auf den Social Medias und überall. Ihr wisst niemals, was irgendwo in der Öffentlichkeit stehen kann, und da auch nochmal der Aufruf der Schweigepflicht zum Beispiel für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ja, also wir haben sowas lange besprochen mit ihr, oder du hast es lange besprochen mit ihr, dass das auch wirklich veröffentlicht werden kann, gerade weil du ja auch der First-Person-View-Behandler warst, ja, und dementsprechend natürlich auch mit allem vertraut bist. Also bitte, wenn ihr über irgendwas in den Social Medias oder ähnliches redet, verbreitet, ihr müsst euch wirklich im Klaren sein, ihr seid hier Vertrauensträger, ihr seid gesetzlich daran gebunden, dass man nie etwas zurückführen kann auf den Patienten oder die Patientin, und dementsprechend sprecht wirklich alles, vor allem wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr das machen habt, immer mit euren Kommunikationsbeauftragten ab, die ihr bei euch im Arbeitgeber habt, und nicht einfach auf gut dünken, ich muss der Erste sein und sowas. Gerade solche Fälle, die können ganz schnell nach hinten losschlagen, und das kann sogar berufsgefährdend sein für euch.
Natürlich.
Ne? Also dafür kann man rausfliegen.
Also, ja,
ja. Und weitere rechtliche Konsequenzen erwarten, auch zivilrechtlich, ne, strafrechtlich, da kommt schon einiges zusammen. Also bitte passt da immer auf.
Richtig.
So machen wir das bei uns schon seit Jahren mittlerweile, im Podcast, in den sozialen Medien, und ich merke das neben auch bei manchen Azubis, die sich dann beflissen fühlen, wenn da jemand das sowieso macht, nimmt sie mit. Das wird auch, glaube ich, in der Ausbildung mittlerweile immer mehr Thema, Social Media im Rettungsdienst. Da sollte man auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ich glaube, das sollte man auch noch mal eine eigene kleine Folge sein, worüber man mal quatschen kann. Wie könnte ich das machen? Was sollte ich so bei beachten? Finde ich eine ganz gute Sache.
Aber
krass auf jeden Fall, dass genau für solche Fälle der Rettungsdienst, wie du es hast, trainiert werden sollte. Es kann immer passieren. Da sind viele, viele andere Fälle, wo man sich denkt, oh Gott, warum wurden wir jetzt rausgerufen? Oh, das ist doch nicht Rettungsdienst. Und da verliert man sich gerne auch mal in so
eine Routine. Lethargie.
Ja, eine Lethargie, genau. Dass man dann auch gewisse Sachen nicht macht. Und genau dann kommt dieser Fall X. Ja, und
wo man eine Entscheidung treffen muss. Entscheidung, richtig. Load and go, ne, ohne Frage. Und wirklich, ein Kollege sagte, und ich fand diesen Satz so wunderschön, und so habe ich das, glaube ich, auch reingeschrieben, den Text, so wird es auch bei unserer DRK-internen Zeitung steht: Diesel rettet Leben.
Diesel rettet Leben.
Mega.
Genau. Also es ist wirklich so. Wow, krass. Also ich habe ganz gespannt zugehört. Ihr habt auch gehört, ich habe mal wirklich kaum unterbrochen, außer wenn es mal um Erklärungen ging.
Habe ich gerade echt die ganze zweite Hälfte geredet?
Ja, wirklich. Aber es war auch schön spannend und schön, mal auch in deine emotionale in deine emotionale Welt reinzugucken, weil ich kann es jetzt echt nachempfinden, wie du dich gefühlt hast dabei, ja. Schreibt uns eure Eindrücke gerne mal in die Kommentare drunter. Auf retterview.de ist die Folge auch drauf. Da packen wir euch natürlich auch alle Links drauf, gerne auch von dem Artikel beziehungsweise von dem Post, der mit dabei war, auch mit dir von Notfalltaxi, von dem Mike. Und wenn ihr Einsatzstories gerne wieder hören wollt und mehr hören wollt, auch das könnt ihr uns gerne schreiben. Kontaktformular, wir haben alles mit dabei. Das Postfach übrigens, was wir jetzt neu eröffnet haben, das steht unten in auf jeder Seite bei retterview.de. Ja. Unten im Footer nennt man das, in der Fußzeile. Da könnt ihr uns auch gerne mal einen Brief schreiben oder eine Postkarte schicken und sowas. Vielleicht schicken wir euch auch mal eine Autogrammkarte oder ähnliches zurück. Also es könnte sich auf jeden Fall lohnen.
Dafür bräuchte ich erstmal Autogrammkarten.
Ja, die kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben von Mike schon Fotos gemacht, und ja, er wird auf den nächsten Alben dann auch endlich mit einer Einsatzkleidung zu sehen sein. Ja, es hat ein paar Folgen gedauert, bis wir das gemacht haben. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Teilt uns sehr, sehr gerne überall, wo ihr könnt. Ja, da freuen wir uns. Und Mike, du hast heute das Schlusswort.
Ich habe das Schlusswort, und eigentlich wollte ich mal ganz kurz den Schluss noch hinauszögern. Wir machen nächste Woche was.
Oh ja, okay, das müssen wir erzählen. Wir sind auf der 112 Rescue.
Sag mal.
Ja, wir sehen uns auf der 112 Rescue, und es sind wirklich viele Kolleginnen mit dabei, unter anderem Retterview, ne?
Aber, ja.
Wir werden dort natürlich wieder unseren Rob Matt sehen. Wir sind mit Notruf Frankfurt dort. Wir sind mit Sprechwunsch, fünf Sprechwunsch, also Louis Teichmann mit dort. Andreas Drobeck wird mit dabei sein. Ich freue mich schon drauf, dass wir ihn auch mitgewinnen konnten. Und viele, viele, viele andere Kollegen. Selina Woll ist mit dabei. Und ich habe schon gehört, da sind also eine ganze Menge Menschen.
Da kommen sehr viele.
Eine tolle Messe, in der man auch wieder viele Panels besuchen kann, viele Diskussionen. Wir reden über Women in Rescue, also Frauen im Rettungsdienst, auch ein großes Thema, das, dem sich die 112 Rescue angeschlossen hat und das mit thematisiert. Also wir freuen uns, schreibt uns doch mal, wer mit dabei sein wird.
Ich bin das erste Mal auf dieser Messe.
Oh ja.
Ich bin sowas von gespannt. Freue mich, habe ja meinen ersten Eindruck gewonnen. Freue mich tierisch. Wenn ihr uns besuchen kommt, sprecht uns einfach an. Wir beißen nicht. Ich glaube, das haben die meisten mittlerweile gemerkt. Und so, das Schlusswort jetzt zum Sonntag. Bleibt gesund, habt Spaß, habt eine tolle Woche. Und wir sehen uns und hören uns.
Bis dann.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.